Wer redet, ist nicht tot. Der Kulturpodcast mit Tanno Gerke und Jonas Mahon.
Was nochmal bitte? Das letzte hat gerade war gerade abgehakt. Was ist es? Ihr müsst nicht.
Nein, das sage ich jetzt nicht nochmal. Du nimmst doch gerade nicht alle auf. Nein, das sind so gute Sachen. Manche Sachen sind so gut, die verheizt man im Podcast nicht, solange nicht dafür gezahlt wird. Also das war wirklich so gut, was ich gerade gesagt habe. Das sage ich jetzt aber nicht nochmal.
Nein, okay. Aber ich bin ein bisschen enttäuscht. Ich hatte den nämlich bei Instagram und ich hoffe, das bist überhaupt du, weil es wirkt so weit weg, so anonym. Aber ich denke, es bist du, wenn da Jonas Mahon steht, hatte ich dir eine Story weitergeleitet und ich hatte gehofft, du sagst mir da irgendwas zu, deine Meinung. Aber da kam leider rein gar nichts. Da bin ich sehr enttäuscht. Hätte mich wirklich deine Einschätzung interessiert. Hast du es dir überhaupt angesehen?
Natürlich, man möchte mich nicht wieder solche Kreise verbünden oder verschwören, weil natürlich kann man auf die herabblicken, aber eigentlich sind mir so Leute lieber als 90% der anderen.
Herabblicken wollte ich auch gar nicht. Ich wollte das auch gar nicht in so großen Kategorien aufmachen.
Das schien ja auch wie so Terrasse, dritter, vierter Stock und so, also herabblicken wird schwer, ne?
Ja, das stimmt allerdings. Aber mich hätte einfach so deine Einschätzung interessiert, was du dabei gedacht hast. Aber das musst du jetzt ja auch gar nicht.
Ich habe gedacht, die meisten von diesen Leuten waren gut gekleidet. Manche waren sogar schön. Leider eher die Frauen. Und ansonsten war es, die Musik war, ich habe es nicht genau zuordnen können, aber es war eher das, was ich als Musik bezeichnen würde, als das ganze andere, was heute so läuft. Und von daher, natürlich wäre es mir zu eng gewesen, auch ein bisschen zu sehr Schickeria auch, ja.
Ja, es ist, das finde ich nämlich schwierig. Ich meine, das haben wir auch schon oft gesagt, es muss ja nicht direkt Schilling-Lesung in einer alten Waldhütte sein. Aber das ist irgendwie, ja, das ist mir, ich weiß nicht, das wirkt, also dieses Schickeria-Flair, der wirkt irgendwie für mich immer, ja, ich würde sagen, unauthentisch. Du würdest sicherlich andere Worte suchen, aber irgendwie, ich weiß nicht, irgendwas sträubt sich dagegen. Also das dazwischen sitzen wollte ich jetzt auch nicht. Also ich glaube, wenn ich uns da so rein imaginiert habe in diese Runde, hätte das auch nicht so richtig gepasst, oder?
Natürlich nicht, aber ich muss jetzt jemanden gerade noch vertrösten und sagen, nein, ich kann es nicht, bin gerade mit Tanno beim Podcasten. Das ist doch eine Ehre, oder? Dass jetzt ist das Smartphone weg und jetzt bin ich wieder nur hier beim Thema.
Naja, also diese Ehre ist, das muss ich jetzt natürlich erzählen, relativ gering vor dem Hintergrund wie letzte Mal, wann war das? Letztes Wochenende? Letzten Freitag, als du den Podcast abbrechen wolltest, du würdest jetzt sagen, ja, ich habe ihn abgebrochen, weil ich de facto auf Abbrechen geklickt habe.
Aber das stimmt ja beides. Also ich wollte ihn abbrechen, habe ihn aber nicht und du hast ihn abgebrochen.
Ja. Gut, okay, das Urteil überlassen wir den Zuhörern. Aber du hast, das pikante Detail ist ja, warum du es abbrechen wolltest. Und zwar, weil du die Heute-Show gucken willst. Also die Person, der du gerade absagt, kann nicht so viel wert sein. Das muss man jetzt dazu sagen.
Ja, wer ist schon was wert? Also es gibt so einen befreundeten Redakteur, der auf Facebook gepostet hat, von so, gibt es das Zitat von Nietzsche, so von wegen All Lives Matter, Black Lives Matter, bla bla bla, und dann da von Nietzsche so gepostet, actually no Lives Matter und so. Also manche Nietzsche-Zitate sind sehr, sehr überbewertet.
Ja, und ich weiß nicht, wie das mit der Heute-Show zusammenhängt, aber
ist auch egal. Ich meine nur, warum ich jetzt, egal. Wegen Wert, wertvoll. So, Wert. Aber egal. Auf jeden Fall, du hast, natürlich ist die Heute-Show der letzte Dreck, aber, oder wie Harald Schmidt sagen würde, volkstümliche Unterhaltung, weil das ist für uns Beanspruch ja dasselbe. Wir haben ja einen Volksbegriff, wo man sagt, das Volk war gut damals im Stundenbuch des Herzogs von, ich würde es jetzt falsch aussprechen, aber damals in der guten alten Gotik, als das Volk noch irgendwie gehakt hat und die Schafe zur Schur getrieben hat, ja, da war das Volk Volk. Ja, heute steht das Volk vom Rewe. Und
in deiner Gegend vielleicht vorm Rewe. Also bei mir stehen die vorm Kaufland oder vorm Lidl.
Nee, ich hab vor Jahren mal einen Satz gehört von irgendeinem, ich glaube sogar von Harald Schmidt, und zwar, ich weiß wahrscheinlich nicht, er hat sich, das wäre sogar für ihn zu brenzlig. Das hieß so, früher standen die Türken vor Wien, heute stehen sie vorm Aldi.
Aber mein Gott,
darf man lachen, oder? Ja, ich bin aber auch dann für die Türken, weil ich muss ganz, jetzt bin ich hier in eine Gegend verschlagen worden, wo der Rewe das nächste, muss ich mal zum Rewe, ja. Aber eigentlich, wenn ich die Wahl habe, Rewe oder Aldi, gehe ich doch zum Aldi.
Warum?
Das ist ja mal eine gute Frage. Also ich finde, Aldi ist günstiger.
Das ist eigentlich die naheliegendste Frage.
Also Aldi ist günstiger, habe ich das Gefühl, oder?
Das, ja, als Rewe denke ich schon, ja.
Und was man auch sagen muss, Rewe, also erstens ist ja Joschka Fischer auch Berater von Rewe. Da gab es mal so eine absolut peinliche Szene, wo ich gesagt habe, ja, Joschka Fischer, dieser peinliche, fettgefressene Ex-68er-Neolobbyist, ist doch Berater von Rewe. Haben mir andere gesagt, nee, der ist Berater von RWE, denn RWE zahlt besser als Rewe. Ja. Da dachte ich, oh mein Gott, habe ich Rewe so mit RWE fängt? Habe ich geguckt und der, das Gute ist, er kann einen Hals nicht voll genug kriegen, er ist Berater von RWE und von Rewe.
Tatsächlich?
Ja, natürlich.
Das gibt's doch gar nicht.
Daher, ja, ist doch klar, es ist, du weißt doch, das haben wir gerade vor dem Podcast, ich habe es nicht wiederholt, weil es zu toll gewesen wäre, aber du weißt ja, man, gewisse Leute haben ja dieses Glück, ja, dass sie irgendwas sagen, denken, es wäre eine Lüge gewesen und dann das Schicksal spielt es in die Hände. Hier gibt ja auch den Song You Turned My Lies Back Into Truth Again, You Needed Me, gecovert von großen VokalistInnen, wie man heute so sagt. Nee, aber, und was man auch sagen muss, Rewe schaltet ja barmherzig und ununterbrochen auch diese ganze Neusprech und also dieses ganze neue Weltbild und so, ja, das mich gar nicht mal so stört, aber mich stört diese Politisierung. Ob jetzt wer im Lautsprecher sagt, wir müssen Deutschland retten oder wir müssen Multikulti machen, mir ist die Botschaft egal, aber allein diese Beschallung stört mich.
Absolut, da bin ich natürlich bei dir, da möchte ich einfach am liebsten in Ruhe gelassen werden. Das vielleicht auch mal später im Podcast noch ein Nebensatz dazu, aber das sehe ich ja ganz genauso. Es gibt auch so eine tolle Eissorte aus Amerika, die ich gerne esse. Die machen auch nur so Propaganda mit bunten Regenbogenfahnen drauf und so, aber das ist mir auch egal, solange das Eis schmeckt. Aber am liebsten wäre es einem natürlich, man wird damit ganz in Ruhe gelassen. Aber zu den Aldi-Brüdern noch, hast du da noch irgendwelche biografischen Spitzfindigkeiten, die sonst niemand weiß bestimmt, oder?
Ja, man sagte ja, der zuletzt gestorben ist, also Süd-Nord, ich glaube Karl und Theo waren das, ne?
Ich kenne nur Karl Albrecht, wie der zweite weiß ich nicht.
Ich würde sagen, Theo war Nord und Karl dürfte Süd gewesen. Ich meine, man muss jetzt auch ein bisschen sich drauf verlassen, dass die Erinnerung stimmt, das ist jetzt spontan. Aber was klar ist, man muss mal unterscheiden, ist es so eine vorgespiegelte Pseudo-Frugalität im Lebenswandel, dass man sagt, ja, ich bin zwar Milliardär, trinke aber nur Mineralwasser, oder ist man halt wirklich so, und bei den Aldi-Brüdern, da war es, glaube ich, wirklich so. Aber es gibt ja heute genug Leute, Stichwort Wolfgang Grupp und so, die sagen, ja, ich bin so reich, aber ich esse nur Spinat und so eine Scheiße. Ja,
ja, das finde ich aber stillos.
Ja, eben, aber bei den Aldi-Brüdern ist...
Ja, das finde ich auch. Ich finde, die Aldi-Brüder haben was sehr Deutsches im positiven Sinne. Also irgendwie so eine Nüchternheit, wo man sagt, ja, solche Leute muss es ja auch geben. Und die irgendwie, ja, wie man sagen würde, den Laden am Laufen halten, im wahrsten Sinne. So ohne große Ambitionen, die ziehen da ihr Geschäft durch. Und dafür stehen die für mich irgendwie, für so ein deutsches
Unternehmertum. Wir hatten hier auch schon mal so typisch deutsche intellektuellen Profile besprochen. Also halt gerade nicht dieses Französisierende, wie Richard David Precht von wegen, oder jeder muss mich kennen, ich bin Public Intellectual. Also jemand, der sich für Public Intellectual hält, ist per se mal kein Deutscher. Gut, wird ihn nicht stören, wenn ich mir das Deutsch dann abspreche, ja. Aber zum Beispiel Lübbe und Ratzinger, also vorausgesetzt, Ratzinger wäre nicht Papst geworden, dass er so im Grunde kaum einer gekannt hätte, ja. Lübbe und Ratzinger sind für mich sehr, also Hermann Lübbe und Ratzinger ist für mich sehr, oder Spähmann auch sehr deutsche intellektuellen Typen. Mhm. Und ich finde,
vom guten Schlag, ja, natürlich.
Ja, und ich finde, Lübbe und Spähmann sind die Aldi-Brüder der Philosophie.
Spähmann, ja, das könnte tatsächlich.
Weil die machen einfach,
ja, absolut, ja, ohne auf. Große Show, ja.
Und man hat auch sehr, sehr Mitleid mit denen, wenn in dieser Welt irgendwie Leute sich medial auf die hetzen, weil das sind Leute, die können damit gar nicht umgehen.
Ja.
Ich meine, mein Ratzinger hatte immerhin später noch die Schweizer Garde, ja, wo er hätte sagen können, komm, die haben mal so einen Wink mit der Hellebarde eher als mit dem Zaunpfahl verdient, ja. Aber, ich meine, Lübbe und Spähmann kriegen irgendwer am Hals gehetzt, da ist, ich meine, bei manche können sich verteidigen, ja, wie Tino Chrupalla, der versuchte, den Brand beim Auto zu löschen und sich da noch irgendwie was zuzieht und so, aber, denk mal,
ist das passiert?
Ja, oder Nolte oder so, ja. Aber Lübbe und Spähmann, wenn die angegriffen würden oder verfolgt würden oder auch wie die Albrecht.
Ja, die haben natürlich was angenehm Unideologisches und das sieht man denen auch an und das stimmt. Aber du wirst mir da auch zustimmen, dass das wahrscheinlich auch die Letzten dieser Art sind. Den Rest, der so ist, den kennt man ja auch einfach nicht mehr. Wer weiß, was auch immer die für gute Bücher schreiben werden.
Die sind ja auch beide tot und das Jüngste, was man jetzt dauernd die letzten Jahre von diesen Aldi-Brüder Erben hört, ist, dass sich ja auch nur Buddenbrooks-mäßig ums Erbe zoffen und so. Also von daher ist das Thema auch gegessen.
Aber ja, das sind vom Profil her absolut auch Thomas Mann und wahrscheinlich sogar auch Ernst Jünger Leser oder auch mal ein Lyrikbandabend. Also das kann man da physiognomisch absolut ableiten bei den Aldi-Brüdern.
Ja, oder wenn du von Physiognomie und den Leuten in der Preisklasse redest, es gab ja auch mal Johanna Quandt. Die ist, glaube ich, kurz, also er hat nochmal 2,9 also bei einer Wahl oder so gespielt, dann ist sie gestorben, auch schon 10 Jahre
was,
her.
Was, wenn er das, die kommt die nochmal?
Quandt Klatten ist doch VW, oder?
Ah, bei sowas weiß ich, da bin ich raus. Das weiß ich
jetzt
nicht.
Mal gucken. Ich google jetzt mal Johanna Quandt, weil die Frau dachte ich echt immer. Die Frage ist, wie stellst du dir die Claire Zachanassian vom Besuch der alten Dame vor? Welche Frau könnte das eigentlich? Entweder ist das, entweder was mich mal Johanna Quandt oder Dagmar Westberg.
Muss ich jetzt was sagen?
Wenn du eine Vorstellung hast, hier genau, Johanna Quandt, 2015 gestorben. Also die sieht wirklich aus wie so eine Claire Zachanassian, ja, finde ich. Aber Dagmar Westberg passt noch besser wegen der Pelzmütze.
Meinst du ihre Haare?
Bei Dagmar Westberg, die hatte ja oft so eine Pelzmütze an.
Aber Dagmar Westberg, das muss ich jetzt mal googeln, weil ich bin da leider kein. Wie heißt die Dame? Dagmar Westberg.
Dagmar Westberg, ja.
Kommt nichts. Ah, doch. Ah, das sieht aber. Aha. Was hat Dagmar Westberg gemacht? Ich sehe sie nur vor ganz vielen Porträts oder
beziehungsweise Kunstwerken. Spionin oder so und dann Kunstmäzenin, ja? Nicht schlecht. Ne?
Toller Lebenslauf.
Ja.
Spionin, aber so James Bond-mäßig oder wie?
Ich weiß gar nicht, ob ich mich richtig erinnere. Vielleicht auch nicht, vielleicht habe ich es mir falsch gemerkt. Nur deutsch-britisch, wahrscheinlich, wenn ich deutsch-britisch lese oder früher gelesen habe.
Denkst du direkt, ja, natürlich.
Automatisch Spiel. War sie keiner? Keine Ahnung. Für das amerikanische Generalkonsulat. Naja, so ein Zwischending.
Geht doch schon in die Richtung, ja.
Aber in Deutschland muss er vorsichtig sein, weil jede Frau, die einigermaßen den Anhauch von einer gewissen Mondänität verströmt, da wird ja immer das Spionenschicksal zugeschrieben, auch wenn das gar nicht. Also auch. Zara Leander und so gibt es ja auch dann Dokus von wegen russische Spionen. Vielleicht stimmt das sogar, aber mir ist es, also mir gilt das immer sehr wenig, weil das wird, wenn eine Frau gut aussieht und so was Geheimnisvolles hat, hast du das Spionen-Ticket gleich mit dazu geliefert.
Ja, das ist aber doch gut. Kunst, ja. Metzen und Spionen, das sind doch Titel, die man haben möchte.
Doch, kann man so sagen, ja.
Jonas, ich kann schon mal die Podcast-Hörer vorwarnen. Wahrscheinlich wird das unsere letzte Podcast-Folge sein, wenn du die finale Version unserer nächsten Druckausgabe in die Hände bekommst und mich Podcast, zumindest in unserem Podcast, enterbst. Da dürfen wir darauf gespannt sein, auf deine Reaktion und auf die des Publikums. So viel dürfen wir schon mal vorwegnehmen, oder ich zumindest vorwegnehmen. Wo ich dann noch mich hier auch zumindest bei den Zuhörern mal entschuldigen muss, weil das muss ich ja auch als Verantwortlicher auf meine Kappe nehmen, dass die Podcast-Flaute der letzten Woche tatsächlich auf meine Kappe geht. Da spreche ich Jonas mal frei, auch wenn er mich aufgrund der heute oder für die heute Show abgewürgt hat.
Das war jetzt sicher nicht monokausal, wie ja so wenig in Deutschland monokausal ist, außer natürlich Weltkriege. Ich sage mal, ich würde mal sagen, ich weiß nicht genau, was du jetzt mit dem Layout und so machst, aber mir ist vor allem wichtig, dass du das Titelbild nicht versaust. Aber da sehe ich die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass du es tust.
Ja, wahrscheinlich. Aus deiner Welt könnte das so sein.
Ja, ich hatte schon mal so einen Vorentwurf von dir gesehen. Wenn es das wird, dann muss ich sagen, sorry, aber du bist mit dem Klammerbeutel gepudert, wie Dagmar Westberg sagen würde.
Was bin ich mit dem?
Mit dem Klammerbeutel gepudert.
Was heißt das?
Weiß ich nicht, dass du sie nicht mehr alle hast.
Mit dem Klammerbeutel gepudert? Also da kann ich mir gar nichts drunter vorstellen.
Ja, da musst du googeln.
Klammerbeutel, was ist das? Ein Portemonnaie oder wie? Ach so, von Wäscheklammern. Wer benutzt heute eigentlich noch Wäscheklammern, frage ich mich. Niemand wahrscheinlich, oder? Hast du schon mal eine Wäscheklammer benutzt? Wahrscheinlich nicht.
Ja, außerhalb von Spielen mit Altersbeschränkung natürlich nicht.
Spielen mit Altersbeschränkung, das klingt interessant.
Also Altersunterbeschränkung. Aber irgendwie auch Also ganz ehrlich, wenn ich jetzt sagen, also gewisse Dinge, wo man sagt, erst ab 18, ja, sei es Pornos oder andere Sachen. Es gibt also manche Spiele, wo steht von 18 bis 99 oder so. Ich finde, das sollte bei so pornoartigen Sachen auch stehen. Klar will man sich nicht vorstellen, 12-Jährige gucken das, man will sich ja nicht vorstellen, dass 90-Jährige das gucken oder 100-Jährige. Eigentlich sollte nicht nur bei Brettspielen, sondern auch bei irgendwelchen Adult-Sachen sollte immer bis, also nicht nur von, sondern auch bis dabei stehen.
Was würdest du dann, also was, ab wann hat man das Recht, dann auch damit in Ruhe gelassen zu werden? Ab 80 oder schon ab 70?
Nee, was heißt Recht? Also es sollte eher staatlich dann die Pflicht geben, sich davon fernzuhalten. Also das Recht muss ja niemand in Anspruch nehmen, aber der Pflicht muss man sich dann doch im Zweifel beugen. Ich finde es also interessant wäre bei Anbruch, ja, was schreibst du da drauf? Ja, altersgruppenmäßig. Ich finde es mal gut zu sagen, für Leser unter 20 und über 80. Oder unter 30 und über 80.
Ja, ich würde sagen, in unserer heutigen Kategorie funktioniert das aber auch so. Also Leser bis 30 oder sagen wir mal, heute ist ja jemand, der früher 25 war, 35. Das ist ja so. Deswegen würde ich dann vielleicht sagen, okay, Anbruchleser 18 bis 33 oder du würdest vielleicht sagen 16 oder was weiß ich, bis 33.
Ja, also 18 bis 33 ist auch, musst du vorsichtig sein, ja, mit so Sprüchen.
Wieso?
Vor wem? Weil das doch die dunkle Zeit war in der deutschen Geschichte.
Ach so.
Ja, die helle, sorry.
Und dann, ich glaube, das stimmt nämlich auch, und dann wieder ab dem Rentenalter, so ab 70, 75, weil es ist ja auch ganz klar, dass sich in dem Zeitraum so zwischen, also das ist ja klar, dass die normalen Menschen arbeiten hauptsächlich in dieser Zeit und die gründen dann eine Familie und so weiter, deswegen haben die auch überhaupt gar keine Zeit, es sei denn, sie widmen ihrem ganzen Leben der Kultur und diesen Sachen, deswegen schätze ich aber auch, trifft das relativ gut zu, was du sagst, dass das auch nicht nur unsere Zielgruppe, aber auch sowohl unsere Hörerschaft, obwohl da wahrscheinlich eher erster Teil, aber auch die Lesergruppe vor allem ist. Weil dazwischen die Leute, die machen andere Dinge. Klar. Also von daher wird man das schon, wird man dich nicht enttäuschen müssen.
Überhaupt nicht, überhaupt nicht.
Aber ob man dann mit 80 wieder anfängt, ist auch die andere Frage.
Haben wir auch schon auch drüber gesprochen, ja, dass diese Leute, die aus einer Mischung von Feigheit und Pflichtgefühl, was übrigens öfter ist, als man annehmen sollte, diese Mischung Feigheit und Pflichtgefühl, das gehört sehr eng zusammen. Die Leute, die aus dieser Mischung ihr bürgerliches Leben. Ja, zumindest in also zum Beispiel Kultur und Kunst, ja. Wir beide hätten vielleicht irgendwas anderes machen können, Talente gehabt und so und haben gedacht, das ist das Wichtigste, wir machen das, egal was daraus wird, biografisch, ja. Das ist mutig, vielleicht auch töricht.
Ja, letzteres auf jeden Fall auch.
Ja, und aber es gibt ja Leute, die wissen auch, dass es das Wichtigste ist. Schon in jungem Alter machen das aber nicht, sondern sind erstmal 30 Jahre Arzt, gehen dann in Frührente und sagen, jetzt lese ich endlich Rilke. Ja,
ja, finde ich aber auch gut, weil die Leute müssen uns ja bezahlen.
Ganz genau. Das wollte ich natürlich in der erste Reflex ist zu sagen, den war es nicht ernst genug, aber man muss es überwinden, man muss sagen. Auch diese Leute halten ja die Welt mit zusammen und
man kann das ja auch nicht von jedem erwarten. Das wäre dann wäre der Kulturbetrieb so überlaufen, wie er es heutzutage ist. Ja, also von daher
man muss den Einzelfall sehen, ob Leute wirklich gelitten haben bei der Entscheidung, jetzt in das bürgerliche Leben zu gehen und nicht ganz den Kunstweg zu beschreiten. Oder ob Leute gesagt haben, das kann ich ja mit 50 immer noch machen, so leichten Herzens. Und wenn die dann wirklich gelitten haben, weil man das auch ein bisschen merkwürdig vorstellen kann, dann ist man da sehr auf deren Seite. Aber wenn es dann so was Onkelhaftes kriegt, von wegen, das mache ich dann eh später, ist es zwar unangenehm, aber man zeigt es nicht so denen gegenüber, weil die müssen einen ja bezahlen.
Ja, aber da finde ich, da könnte man sich doch ein Beispiel an den Karolinger-Gründern nehmen oder ob das nur einer ist, auf jeden Fall, die ja quasi Banker waren und von Anfang an, oder was heißt von Anfang an, auf jeden Fall haben die halt nebenbei nach Feierabend abends mit dem Geld, was sie in der Bank oder wo auch immer, was die da im Finanzwesen gemacht haben, ihren Verlag aufgebaut und das ist doch aller Ehren wert.
Natürlich.
Und Grüße
an diese Leute, ja.
Ja, und auch eine nette Anekdote, die in diesem großen Davila-Aphorismenband steht, als kurze Einleitung, wo die dann auch beschrieben haben, dass Davila sich erstmal erkundigt hat, wie es denn finanziell um den Verlag bestellt ist, ob er es überhaupt würdig ist, seine Aphorismen herauszugeben. Also das muss es auch alles geben.
Ja. Passt auch zu Davila, genau, ja.
Absolut. Das Problem ist nur heute, dass es wahrscheinlich wenige gibt, die mit dieser Entscheidung ringen, sondern einfach sagen, ja, ich werde jetzt Arzt und dann lass knallen und Kultur interessiert da wahrscheinlich die wenigsten. Aber ich weiß nicht, ob das jetzt grundsätzlich ein Problem ist, was man den Ärzten zuschieben muss, sondern ich weiß nicht, ob es der Relevanz von diesem Kulturbegriff ist, den wir haben, oder ja, ich weiß es nicht, aber das, ja, bitte.
Das ist ein Wandel, der sich vollzieht im staatspolitischen Niedergang in diesen verschiedenen Etappen nach unten ins Molochitische von der aristokratischen Gesellschaft bis zur demokratischen Massengesellschaft. Und das ist auch, was Klonowski alle paar Monate immer wieder in seinen Tagebuchbeobachtungen schreibt, dass eine aristokratische Gesellschaft für andere Geschmackskontexte sorgt als eine demokratische Gesellschaft. Und das Gute ist, wenn du eine demokratische Gesellschaft hast, die noch von den aristokratisch geformten Geschmackskontexten zehrt, wie das bei uns in der frühen BRD der Fall war, ja, mhm. wo du auch die entsprechenden Kader und so noch hattest.
Dein Lieblingsthema, ja, die 50er.
Ganz genau, aber irgendwann merkst du, wie ja auch der Beckenförde schrieb, irgendwann merkst du, der Punkt ist jetzt gekommen, wo alles aufgezehrt ist und dann, wie Klonowski schreibt, wenn du in Venedig guckst, wer ist da, wer kann sich da einen Urlaub leisten, wer geht da in die Museen, das ist dann eben, das ist neureiches Kulturproletariat, ja, und nicht mehr diese alten Familien damals, denen das ganz selbstverständlich war, dass es irgendwie was Wichtiges sind, dann Leute, die entweder gar nicht mehr hingehen, worum man dann eigentlich auch froh ist, weil die nicht dahin gehören, oder die nur noch dahin gehen von wegen, guck mal hier, wo ich war und jetzt gehen wir lecker Hummer essen und so. So etwa wie da von der Dachterrasse, wo du gepostet hast und so. Ja, ja. Also, ja.
Aber das ist natürlich genau die Zeit, wo wir mit Anbruch auch reinstoßen und deswegen ja auch ein Cover, was du skandalös findest, was ja auch deine Aufgabe ist, das skandalös zu finden, das muss man ja auch dazu sagen. Dafür bist du ja auch dabei, um zu sagen, das ist jetzt ein Schritt zu weit und so, aber das ist natürlich genau die Zeit, wo wir mit Anbruch reinstoßen.
Nee, aber so billig, lass ich mich da nicht einbinden, weil ich bin immer dafür, auch mal einen Schritt daneben oder in den Napf oder zu weit, aber das macht man nicht auf dem Cover. Also man kann da gerne auch innen drin irgendwie moderne, vollkommen irre Sachen machen, aber wenn wirklich das Cover ungefähr so sein sollte, wie ich es im Entwurf gesehen habe, ist das schon eine Enttäuschung, um die ich gar nicht rumreden muss. Ja?
Es wird ganz so sein, aber das wüsste ich nicht, wieso das eine Enttäuschung sein sollte. Es ist ja, ja,
frag mal die anderen Leute und die anderen Leser. Manchmal beim Logo auch, ja, als endlich nach 2 Jahren Zwangsvertreibung dieses gute, alte, klassischere Logo zurückkam, ja, nach diesem komischen Bauhaus-Schick von dir, da waren ja auch viele froh. Weil,
ja, es ist ja auch wieder da.
Ja, aber das Cover von diesem Heft, so schnell kommt so ein Heft wie das jetzt kommende dritte nicht mehr wieder. Und wenn da das Cover sowas Maulwurfshügeliges sein sollte, finde ich es ein bisschen, ja, vom Esprit her und vom Charisma und so. Also finde ich nicht so geil. Aber du bist natürlich da in charge, wie man so sagt, oder in chief, keine Ahnung, wie man das sagt. Und von daher mach, was du für richtig hältst. Absolut. Aber ich sage auch, egal was du machst, nichts kann die Würde dieses Heftes, noch nicht mal das Cover, erschüttern. Dafür haben verschiedene Menschen gesorgt.
Da meinst du in erster Linie dich selbst mit, oder?
Das ist natürlich eine dreiste Unterstellung.
Nein, wir haben diesen Diskurs offenlegen müssen, natürlich.
Das zurückzuweisen, da wird ja jeder Hörer wissen, was davon zu halten sei.
Eben, ja, deswegen, da werde ich wahrscheinlich den Großteil auf meiner Seite haben. Ja, also interessant, was das für Blüten trägt, was du davon hältst. Aber es wird, ich dachte, nach dem ersten Cover hättest du einiges ausgehalten. Und ja, das wirst du auch diesmal, da bin ich mir doch sicher.
Ja, auch du solltest aufpassen, dass da nicht so eine gewisse Unberechenbarkeit und Gelenkigkeit dir abhanden kommt, weil offen gesagt, gut, das zweite, das Hechelmann-Heft, da haben wir halt einen Hechelmann mitgenommen, da konnte nichts so Schlimmes sein, aber bis jetzt jedes Cover, wo du freie Bahn hattest, wenn du das immer in den Sand setzt, ist es auch witzlos, weil ich cool finde, wenn du mal ein krasses Cover und mal ein eher nicht so krass, dann kann man sagen, ja, der Gerke, da weiß man nie, er ist eine Wundertüte, er ist ein scheues Reh, er ist ein bunter Hund und so, aber wenn du immer daneben liegst, dann ist es auch wieder berechenbar.
Nein, aber Jonas, das musst du doch mal so sehen. Es ist doch ganz klar, es gibt im Jahr ein Frühlings-Sommerheft und ein Herbst-Winterheft. Und das ist doch klar, dass ich das unterscheiden muss. Sowohl von einer, ja, vom Esprit her, wie man so schön sagt. Finde ich einen passenden Begriff dafür. Und dass ein Sommerheft auch ein bisschen fröhlicher und lebensbejahender, ich weiß, damit hast du es nicht so sein darf, das ist ja vollkommen klar.
Also das, was ich da gesehen habe, war, also ein Maulwurfshügel ist für mich nicht lebensbejahend.
Was ist denn ein Maulwurfshügel jetzt wieder für eine komische Metapher?
Das haben wir noch, das ist blind, doof, so ein komisches Tier, das Grüne irgendwie rübertragen und das hat es so doof und hässlich irgendwie und Bauhaus und Frankfurter Schule und Glas und Betonkästen und so. So sieht das neue Cover aus.
Absolut, dass du das hier machst, bin ich kurz davor, aus dem Podcast zu gehen, muss ich dir echt sagen. Also das finde ich eine Unverschämtheit. Auch vor allem, weil das ja auch Leute hören und auch kaufen sollen. Da kannst du es doch jetzt nicht so schlecht machen, auch wenn du es so findest, jetzt mal im Ernst.
Kannst du mir noch mal zeigen? Ich habe es auch vor einer Woche schon, also lang her.
Ja, ich meine, du kannst es ja so finden, aber ich weiß genau, dass es auch bestimmte andere Erwägungen hat. Du kannst es jetzt hier nicht im Podcast sowas von runterreden, dass hinterher jeder sagt, ja, der Jonas hat gesagt, ist eh scheiße, warum soll ich mir das denn kaufen?
Über das Cover.
Soll ich denn überhaupt
über das
noch Cover. Lesen?
Na, Moment mal, es gibt auch bei großen Sängern, ist ja ganz klar, wenn sie mal ganz einen schlechten Abend haben, ist das für die Kultfans ja gerade der Grund hinzugehen, um zu sagen, ich habe sie damals gesehen, als sie versoffen war und halb tot, wie bei Judy Garland. So, das heißt, wenn das Cover scheiße ist, sagen unsere Hardcore-Fans, damals war das Cover so scheiße, ich musste das Heft haben, weil so ein scheiß Cover kommt nie wieder.
Ich weiß nicht, ob du es besser machst oder schlechter.
Ja, aber ich auch also, nicht, aber Hauptsache was gemacht, ne?
Das stimmt, Hauptsache auch was gesagt. Dafür sind wir auch hier im Podcast.
Ja,
ja, was sage ich jetzt dazu?
Zeig mir doch mal, wenn das geht. Ich hab's wirklich kaum noch in Erinnerung.
Nee, ich weiß nur, das ist ein bisschen farblos. Ich schicke es dir auch gar nicht. Du kriegst nichts mehr. Du bist jetzt einfach alles. Nein, ich zeig's dir doch jetzt hier nicht live im Podcast. Das wäre ja irre.
Wäre lustiger. Vielleicht habe ich mich auch verschätzt und finde es doch gar nicht so. Ich muss auch sagen, meine Erinnerung ist sehr, sehr schlimm. Also es kann eigentlich nicht schlimmer sein als die Erinnerung. Eigentlich kann es jetzt nur gewinnen, wenn es mir zeigt.
Gut, ich zeige es dir jetzt. Kleinen Moment. Gut.
Das ist aber ein toller Moment. Eigentlich sollte man jetzt ja davor Werbepausen machen. Für was würden wir werben, wenn wir Werbepausen machen?
Das musst du dir überlegen. Ich muss jetzt eben den Link raussuchen. Gut.
Für Dr. Mang wahrscheinlich.
Für Dr. Mang wäre toll. Trigema nicht.
Um Gottes
Willen. Trigema steht übrigens, haben wir mal in vor 3 Folgen drüber gesprochen, ich habe nachgeguckt, steht für Trikotwarenfabrik Gebrüder Meier. Ganz schlimm.
Hast gemerkt, dass ich im Tumultartikel deine Dings aufgegriffen habe und Dr. Ben geschrieben habe?
Nein, ich hab's noch nicht gelesen.
Schade, 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 schade. Gefällt mir, aber du hast recht mit Dr. Mang und Dr. Ben.
Ja, danke.
Aber das ist, du hast auch recht wegen dem Einsilber. Also Dr. Gerke und so würde es nicht bringen, aber Dr. Mang und Dr. Ben bringt es.
Ja, das ist es, genau.
Jetzt guck ich mal.
Klick mal auf den Link.
Ja, aber es ist, wie ich gerade gesagt habe, es kann eigentlich nur gewinnen. Ist das Graham Norton oder wer ist das?
Auf dem Cover?
Hemingway?
Na, ist auf dem Cover Sergei Parajanov.
Ah, ist es. Aha. Ja, nee, da muss ich nur sagen.
Das Gelb sackt ein bisschen ab. Das muss man sagen, es ist hier heller. Es ist die Hintergrundfarbe von Heft Nummer 2. Wirkt nur irgendwie am PC immer greller, als es dann im Druck wirkt.
Gut, da muss ich mal zugeben, dass da muss ich mich bestätigen, also mir widersprechen. Denn ich habe ja gesagt, das Cover ist schrecklich. Ich habe auch gesagt, das Cover habe ich als schrecklicher in Erinnerung, als es ist. Und beides stimmt. Das ist also gar nicht so schlimm. Es ist deutlich besser als das Cover vom ersten Heft, würde ich sagen. Ja.
Okay, gut, das reicht mir. Oder was heißt, das reicht mir? Ich hätte es ja jetzt eh nicht geändert, aber.
Nur die Frage ist, wenn ich das Heft an Gänswein schicke, schlägt er das auf, wenn er das sieht?
Natürlich.
Und wenn was denkt sich der Gänswein, wenn er den Mann auf dem Cover sieht?
What? Was denkt, das ist eine gute Frage. Was würde Gänswein machen, wenn er dem Papst oder dem ehemaligen Papst das Heft gibt? Reißt er das Cover ab und sucht mir den Artikel raus, über den wir jetzt gerade sprechen?
Oder was
oder
sagt Prelat Imkamp dem Gänswein am Telefon, von wegen zwar tolles Heft, aber das Cover ist komisch?
Nein, ich glaube, da haben die doch überhaupt gar keine Antennen für. Das ist ja das Tolle an denen. Das ist ja auch das Tolle, dass wir ja nicht. Wir haben ja nicht ein Heft gemacht, wo wir gesagt haben, wir packen das Ganze irgendwie Hauptsache in ein postmodernes Layout und der Rest ist egal. Wir haben ja auch Inhalt drin. Und das sind ja zwei Sachen, die miteinander synergieren. Und den Leuten kann man ja einfach auch zutrauen, dass die sagen, ja toll, toller Text. Und denen ist ja das drumherum vollkommen egal. Den hätten wir auch eine DIN A4-Seite ausdrücken können. Da hätten die wahrscheinlich das Gleiche gesagt.
Nee, Heft schon mal was anderes. Und auch du machst es ja auch gut mit dem Layout und so, um jetzt mal diese verwundete Seele zu streicheln. Aber ich würde auch sagen, klar, gerade auch Imkamp und Gänswein sind auch ästhetisch. Ist vielleicht gewohnt, die sind auch mal bei diesen Ausstellungen von Fürstin Gloria, die, ich finde die Frau so geil, ja, aber wie die andere Leute eben porträtiert, das ist schon hart an der Grenze des Verwindbaren, muss ich sagen, ja.
Es ist auf jeden Fall ein historischer Moment gerade gewesen im Podcast, das war kurz davor ein Streit vom Zaun. Warum sagt man das überhaupt, vom Zaun brechen?
Das ist auch gut, ich präge dich, finde ich, ja. Klammerbeutel pudern, da werden Sachen vom Zaun gebrochen, Winke mit der Hellebarde
gegeben und so. Ja, mit der was?
Mit der Hellebarde.
Das hat der Jochen Hellebarde, das kenne ich. Das ist ja so eine Waffe aus dem Mittelalter, genau, mit so einem spitzen. Ja. Das ist einfach sehr spitz insgesamt. Anders kann ich es gar nicht beschreiben. Es ist, glaube ich, an vielen Ecken spitz.
Kluge Dichter sind Hellebarden und
er hat das gesagt.
Running Gag ist sächsisch für Wanderwitz. Das hat mal der Jochen Malmsheimer gesagt und das Letztere hat der Uwe Steimle gesagt, der eigentlich nicht witzig ist. Uwe Steimle kann parodieren, ist ein genialer Honecker und andere Leute kann auch gut parodieren, aber an sich ist er natürlich nicht witzig. Ja. Wie übrigens, wir können ja offen sagen, kein Mensch aus dem Osten.
Nicht so richtig, ne?
Nee, überhaupt
das, nicht. Darf ich, dass du offen fragen, hast du die Schnauze voll vom Osten?
Nee, das nicht, aber dass die Menschen im Osten nicht wissen, das sagen sogar, also sogar sogar Ernst Kantorowicz sagt das auch ganz offen.
Ach so,
also es ist einfach so. Und da muss man ihm, also ihr auch zustimmen, aber das spricht gar nicht mal so gegen den Osten, also jeder Landstrich hat da seine Stärke und so. Und Leute im Osten sind, viele sind nett. Also wenn du nicht gerade durch Sachsen-Anhalt kommst, sind die natürlich nicht nett. Ja? Und, aber die arbeiten auch gerne und viel und wirklich, also was wir zum Beispiel gar nicht können.
Ja, das stimmt,
aber ja auch nicht nötig haben, wenn man mal so ehrlich ist. Ja. Also jedes Völkchen, der Jean-Paul schreibt da, Deutschland ist nicht dieser eine große, massive, monolithische Nationalstaat, sondern Deutschland ist ein Volk von Völkchen und ein Land von Himmelsstrichen und so. Das finde ich das Schöne an Deutschland, dass es wirklich so vielfältig ist, bunt in der unverhunzten Definition des Wortes. Und gut, verhunzt ist natürlich ein schlimmes Wort, also wahrscheinlich schreibt Thomas Mann in seinem Essay über Hitler 120 Mal das Wort Verhunzung. Verhunzt, im Stande der Verhunzung, bla bla bla.
Schlimmes Wort. Ich möchte an diesem Punkt nochmal was anderes sagen. Und zwar, wenn es immer gesagt, ja, ihr beschwert euch ja immer so über die Rechten und macht euch darüber lustig. Ich möchte mich diesmal über die linke Kultur empören, weil ich bin eigentlich, das behaupte ich von mir, ein sehr netter Mensch. Ich bin höflich zu jedem, wenn es irgendwie geht und sag schönen guten Tag, halt Leuten die Tür auf und so weiter und so fort. Was man halt macht, wenn man nett ist.
Und dass sie dann irgendwo reinfahren oder drüber stolpern oder aus Höflichkeit?
Nee, aus Höflichkeit tatsächlich. Aha. Ich bin jedem Menschen erstmal positiv gesinnt, auch allen im Lidl und so weiter.
Bist du auch von Frauen verklagt, von wegen Patriarchat und so?
Erstmal das, und das stört mich. Ich finde auch, wenn ich irgendeiner Hässlichen die Tür aufhalte, dann mache ich das einfach nur aus weil man das eben so macht. Da denke ich auch gar nichts bei. Ich mache das jetzt nicht, um die, was weiß ich, mit irgendwelchen Hintergedanken. Und noch schlimmer finde ich, wenn ich halt in irgendwelche so linken Szeneläden, die es halt hier in Leipzig gibt, ohne Ende, da reinkomme und grüße, schönen guten Tag, und dann sage, sind die einfach unfreundlich, weil das so eine unsympathische Schnodderigkeit, die eben zu dieser abgehobenen linken Kultur gehört. Und das stört mich sehr. Da gehe ich auch doch lieber so in den alten Bäcker hier, wo die sagt, schönen guten Tag, da sind sie wieder.
Ja.
Und also das ist, ich verstehe das auch nicht.
Schnodderig ist auch so ein Wort, das mich erinnert an den Essay von Ben, an diesen zivilisationshassenden Essay von Ben, wo er schreibt, das Meer soll aufstehen und diesen Meliorationsmodder verschlingen. Und das ist so ein geiles Wort von Ben, dass jemand, der so genial ist wie Ben und an einem Schreibtisch sitzt in einer hochzivilisierten Welt und weil er klug ist und nicht mehr auf dem Acker arbeiten muss, und dann trotzdem entwickelt er diese Hassfantasie auf die nicht mehr Blut- und Bodenwelt und sagt, das Meer soll diesen Meliorationsmodder verschlingen. Daran denke ich bei Schnottrigkeit. Und mein Lieblingsdings ist ja bei Frauen, die schon von weitem so aussehen, so grüne Jugendtauglich, ja, solche Frauen, ja, also nicht so ganz.
Ich möchte nur zu diesem Punkt sagen, bis dahin habe ich da erstmal nichts gegen.
Naja, aber ich muss mal, mein Lieblingsbeschäftigung ist, denen die Tür aufzuhalten, ja, und dann zu hoffen, dass sie sagen, was, wo sind wir hier, Patriarchat, also warum halten sie mir die Tür auf in der Frau, und dann ich sage, ach, sorry, sie sind eine Frau, das hatte ich, das tut mir leid. Hast du
schon mal gemacht, oder?
Na, das ist so ein Traum von mir, aber das ist sehr schwierig, das herzustellen, aber offen gesagt, meiner Frau zu sagen, sorry, dass ich in die Tür aufgehalten habe, normalerweise tue ich es so nur bei Männern, auch nicht bei jedem, sondern nur bei bestimmten Männern und so, würde ich gerne mal tun, weil ich finde, Frauen überschätzen sich sehr oft, also gerade in Bezug auf mich habe ich es oft gemerkt, dass irgendwie, also ich habe auch so Frauen oft irgendwie aus Hass und so von mir weggeschoben und so, und dann in der Schule schon, und dann meinten die, oh, um Gottes Willen, er hat mich angefasst, er will mich oder so, und ich habe gesagt, nein, ich will dich nicht, ich will einfach nur,
das ist so simpel, du wolltest sie einfach nicht und hast sie deswegen weggeschoben, ja, keine tiefere Ebene.
Man ganz genau, ja, und Frauen denken ganz oft, dass man die eigentlich begehrt und so, wo ich schon als 14er gesagt habe, sorry, aber warum sollte ich jemals erstens überhaupt eine Frau begehren und zweitens, wenn, dann doch nicht dich. Und da muss ich mal ganz ehrlich sagen, da überschätzen sie, und das ist ja das Gute auch an Männern, dass sogar die teilweise die hottesten Männer, die raffen das gar nicht, dass man das von denen findet, ja. Das gefällt mir sehr an Männern.
Ja, aber ich halte ja auch Männern die Tür auf. Das, also was heißt jetzt
jeden?
nicht wie im 19. Jahrhundert, dann gehe ich erstmal einen Schritt zurück und halte das so demonstrativ offen, aber einfach irgendwie, wenn man durch die Tür geht und einer kommt einem entgegen oder ist hinter einem, dann hält man doch die Tür auf.
Ja, aber das ist doch gut an Männern, dass sie irgendwie so normal und cool und so, ja. Und übrigens, wenn es schon so eine Art von Weiblichkeit dann, oh, und ich bin die Prinzessin und so, auch das wiederum können dann wieder Männer besser als die bestimmte so Schwuchtelarten von Männern, ja. Das heißt, eigentlich sehe ich schwarz für die Zukunft der Frau.
Ja, ich weiß es nicht. Also ich möchte erstmal sagen, wenn es auch Frauen gibt, die zuhören, wovon ich ausgehe.
Grüße.
Bitte?
Grüße, ich mag Frauen. Und übrigens,
ja, schöne Grüße und lasst euch doch mal die Tür aufhalten.
Erstens das.
Genau.
Und zweitens, was ich ganz, ganz schlimm finde, gerade bei homosexuellen Paaren, wir haben ja neulich über Lesben, aber ich ganz schlimm finde, was ich schlimm finde bei männlichen homosexuellen Paaren, wenn die Kinder adoptieren wollen, ich kenne kein männliches homosexuelles Paar, das ein Mädchen adoptieren wollen würde. Und das macht mir schon ein bisschen Angst.
Ist das so? So weit habe ich noch nie gedacht, muss ich ganz ehrlich sagen.
Naja, was heißt so weit? Man muss ja nicht gleich irgendwie draus folgern, was der Nikolaus Fest mal gesagt hat, dass es irgendwie dann so organisierte Pädophilie sein muss. Das würde ich jetzt nicht gleich jedem unterstellen. Aber dass man irgendwie als männliches homosexuelles Paar überhaupt diese Möglichkeit, also klar, wichtig ist eine weibliche Bezugsperson, ja. Aber ich persönlich wäre doch dankbar für irgendwie ein kleines Mädchen, aus der ich dann eine neue Zara Leander und so machen könnte, ja. Also ich habe ja gerade nichts gegen
Frauen. Aber da kommt wieder der Hitler bei dir durch, ne? Da willst du irgendwie den Übermenschen.
Also Hitler hat Zara Leander nicht. Das ist auch das Fiese, finde ich, im Umgang mit Zara Leander. Du weißt ganz genau, bei so Leuten wie Riefenstahl, dass die auch Gespräche mit Hitler geführt haben, wenn man sich dahin hätte beamen können zu denen unter vier Augen. Und das hätte nach 45 irgendwer gehört, wär die enthauptet worden. Ganz, ganz klar. Wie Eichmann und so. Aber bei Zara Leander, ja, ganz klar. Also Riefenstahl war schon, ich will sie nicht zu viel sagen, aber
aber das klingt so, wie du das gerade auf diese Erzählung aufmachst, das klingt so, als hättest du so ein Geheimwissen, wo du uns jetzt nicht dran teilhaben musst.
Naja, aber also bei Riefenstahl und Hitler ist ganz klar, dass sie eine Beziehung hatten, auch wenn du weißt, was sie für Bewilligungen bekommen hat, noch Ostern 45 und so. Überhaupt, die so ziemlich einzige Frau mit dem Draht zu ihm, da weiß man schon, dass sie auch Gespräche geführt haben, nicht nur über die Revue und über das Essen, sondern Gespräche über sehr, sehr brenzlige Sachen.
Mit wem?
Riefenstahl und Hitler. Also das ist, und das was ganz anderes als Zara Leander. Also Zara Leander hat, glaube ich, Hitler nur zweimal getroffen. Es gibt kein Foto. Die Feinde von ihm und die ganzen Archive Europas durchsuchen haben ein Foto. Es gibt keins. Und sie hat bei der einen Begegnung, weil sie im Restaurant, wo da auch Hitler irgendwie war, und da hat sie nur gesagt, seine Frisur sieht aus wie von einem, keine Ahnung, schwulen Igel oder was. Ist nicht der genaue Wortlaut, keine Angst, ja. Aber irgendwie so, dass der halt komisch ist, ja. Und Zara Leander hat mit Hitler höchstens eine halbe Minute gesprochen im Leben, ja. Und dass das dann so in einem Abendzug genannt wird, ja. Breker, Riefenstahl, Leander und so, das ist schon ein dickes Ding, wie Heino singen würde. Kennst du? Dicke Dinger.
Nee, das kenne ich nicht von Heino.
Heino in der Harald Schmidt Show gesungen. Das sind aber dicke Dinger.
Kannst du eigentlich wie Heino singen? Bestimmt, oder?
Natürlich.
Kannst du sofort machen. Ich wollte nur sagen, aber ganz spitzfindige Leser des zweiten Heftes, und damit untermauere ich jetzt dein Geheimwissen über Riefenstahl, könnten herausfinden, wie du darauf kommst, mehr zu wissen als alle anderen über die. Aber das nur als Nebensatz.
Ja, man kennt, also Gott und die Welt kannte irgendwie dann noch die späte Riefenstahl, und man kennt ja selbst auch wiederum Gott und die Welt, deswegen weiß man gewisse Dinge, aber auch wenn man die Sachen nicht aus Mundpropaganda unter vier Augen von anderen wüsste, die sie noch kennengelernt haben, weiß man es auch sonst, wenn man sich ein bisschen mit ihrer Biografie auseinandersetzt. Und ich meine, diese böse Frau, die jetzt neulich auch gestorben ist, die Nina, wie hieß sie denn genau, die diesen Film über Riefenstahl gemacht hat, den wir hier in der Telegram-Gruppe beantworten, mal vor kurzem nicht beworben, sondern abschreckend irgendwie verrissen hat. Wie hieß die denn? Nina Gleiwitz oder wie hieß die denn? Also irgendwas in der Art, ja. Und die hat eben Proteste geführt gegen Riefenstahl in den 70ern, 80ern, von wegen, dass sie irgendwie so Lager...
Gladitz, oder?
Nina Gladitz, sehr schön, genau. Nicht Gleiwitz wie der Sender, sondern Gladitz wie
die... Boah, die sieht aber stark nach, also man würde sagen... Hier der Zigeuner, darf man das noch sagen? Aber ich mag, also sieht ja sehr nach Wahrsager aus.
Weil ich meine, Zigeuner schreiben wir ja sogar in unserem dritten Heft, ne?
Ja.
Alex Sängerin Alexandra in Klammern Zigeunerjunge. Oder hast du ersetzt?
Ach so, das? Nein, habe ich nicht. Habe ich aber nicht gemacht.
Ich habe auch überlegt, weil es gibt auch natürlich bessere Songs von ihr. Das Geilste ist von ihr Illusionen.
Ich habe mir schon gedacht, ist das von dir so eine Art, war das ein Test an mich? Oder
nee, aber ich habe gedacht, man muss schon irgendwie was sehen, weil
Aber irgendwas hast du dir dabei gedacht, das kann
man
schon mal
sagen.
Ja, und zwar,
ich habe gedacht, man müsste sehr, sehr bekannte Sachen nehmen, weil allein dieser Vorname Alexandra, okay, und Sängerin. Und deswegen habe ich gedacht, es muss entweder mein Freund der Baum oder Zigeunerjunge. Und da mein Freund der Baum so ein nervtötender und langer Titel ist, ja.
Übrigens, er ist leider ein bisschen totgespielt, ne, das ist...
Ja, der Song ist immer noch gut, aber der Titel ist halt ein bisschen komisch, ja. Und wenn Gerhard Baum und Markus Söder heiraten, gibt's Christina Söderbaum. Das ist auch so ein alter Witz von mir.
Gut, ja.
Bitte. Es geht so, sorry. Ich meine nur, Riefenstahl, Sachen, waren wir noch beim, oder wollen wir mal, bei welchem Thema waren wir?
Zigeuner, und ich wollte nur sagen, Zigeuner. Ich mag die ja sehr, so einfach das, also das Rumreisen und so, und ich bin ja total dafür. Aber sie sieht auf jeden Fall aus wie jemand, der dir Tarotkarten im Hinterzimmer legt.
Ja, die Gladys. Böse von ihr und unbegründet, unsubstanziiert, wie unser einer sagt. Diese Vorwürfe, die sie erhoben hat gegen Riefenstahl. Aber auch ihre Stimme in der Riefenstahl-feindlichen Doku, wie sie sagte, ja, das war so.
Ach so, diese Doku, ja, meinst du jetzt?
Ja, diese, ja, Doku. Und wie sie sagt, ja, es wurde immer wieder gefordert, die Vernichtung des europäischen Judentums, aber kein Mensch hat eine Vision formuliert, wie Europa gebaut werden sollte nach der Vernichtung. Und das erste Mal, dass diese Vision formuliert wird, ist im Film Tiefland von Leni Riefenstahl. Und da muss man sagen, wenn du dir die Szene ansiehst in dem Film Tiefland, die sie beschreibt, Nina Gladitz, denkst du, es ist fies von ihr, das so zu framen, aber wir können Riefenstahl nicht in den Kopf gucken, aber die Szene ist so hitlerhaft und so wagnerhaft, und so, es ist einfach so sehr, es ist im Kern Nukleolus dieser drittes Reich-Ästhetik. Ich glaube, da ist was dran, ne?
Ja, also man kann da ja nochmal auf die These verweisen, oder was heißt auf die These? Auf die These über die Thesen, die wir im letzten nicht veröffentlichten Podcast, weil abgebrochen, aufgestellt haben, dass manchmal ja auch die offensichtlichsten Deutungen auch einfach die richtigen sind, sei es jetzt Bezug Nationalsozialismus oder dieser ganzen Ästhetik. Natürlich kann man da sagen, ja, und Hitlers Kunstverständnis und der war ja auch gar nicht, der war ja ein Sozialist, und da kann man ja tausend andere Sachen machen und so, aber im Endeffekt überwiegt dann wahrscheinlich doch auch irgendwo berechtigterweise diese Haupterzählung seit Jahrzehnten, und so wahrscheinlich auch in diesem Fall. Da ist wahrscheinlich die erste Vermutung gar nicht so abwegig.
Naja, das Grundproblem bei der Frage für uns, für Konservative, ist halt, dass was Hitler gut fand oder was Hitler schlecht fand. Ja, es gibt auch die ganzen Reden von ihm dann in internen Gruppen, und das auch mal teilweise gepostet werden, und diese billige Kritik, ja, an Kubismus und so weiter. Klar hat er auch eine Art Recht, aber es ist alles auf einer sehr sparsamen intellektuellen Ebene. Ansonsten wäre er ja auch nicht in der Demokratie gewählt worden, von wegen 18 bis 33, helle oder dunkle Zeit. Aber ich finde, das Ding ist halt, was heute so eng mit diesem ganzen Schrecken und der Dunkelheit dieser Zeit verknüpft ist, ist ein Kunst- und Gesellschaftsverständnis, das im Grunde im weitesten Sinne rechts ist oder konservativ, aber kein damals gehyptes Bild und kein Riefenstahl-Film hat an sich ästhetisch irgendwem was zuleide getan, nur mit dieser Verschränkung halt. Mit dieser Verschränkung hast du immer die Frage, darfst du so singen, darfst du so filmen, wenn und so. Und das ist schon ein großer Coup, so ein Nachkriegscoup von, ich meine, das Eigentliche, was das Ganze ausgemacht hat, das Technik und das Systematische dieses Verbrechens und das Wirtschaftssystem, das ist eigentlich alles wenig konservativ. Das ist auch nicht, wie irgendwelche Adorniten sagen, dann alles entarteter Kapitalismus. Das ist eigentlich dann wirklich alles eher Staatssozialismus und so. Aber irgendwie ist diese ganze ästhetische Komponente da sehr, sehr mit verschränkt. Erstens, weil man damit uns eins draufgeben kann, uns normalen Konservativen, wenn du dich so nennen willst. Und
von mir aus.
Und zweitens, weil es ablenkt, ja, von den uninteressanten, aber eigentlich für das Dritte Reich und die Genese und so wichtigeren Fragen. Und drittens, weil es einfach geiler verfilmbar ist, ja. Wenn du dich fragst, machst du drei Edutainment-Doku-Semester Wirtschaftswissenschaften, um das Dritte Reich zu erklären, oder sagst du Thule Gesellschaft und da wurden mächtige Zeichen beschworen?
Ja,
und
da bin ich natürlich voll dabei.
Er ist natürlich, sagt natürlich jeder, gib mir den Breker, das sieht doch ganz interessant aus, ja. Und deswegen sind ja auch wir mit in der Falle, dass wir sagen, ja, und das Dritte Reich und die Ästhetik, weil ich sagen muss, klar, das ist heute scheint das wichtig mit dazu zu gehören, aber uns bringt es eigentlich wenig, dass es mit dem Dritten Reich so verschränkt ist.
Ja, also das ist aber ja auch irgendwie eine Frage, um mal auf was darf man heute noch malen, dass man auf diese Frage zu lenken. Es ist natürlich auch, es bleibt ja wenig noch über. Also das ist ja auch so Diskussionen, die dann in so Heften wie Monopol oder so geführt werden, solche Kunstfußnoten. Die Frage, ja, darf man überhaupt noch, also ist die klassische Erzählung ist ja, konservatives rechtes Malen ist gegenständlich und linkes Malen ist irgendwie abstrakt und so weiter. Aber dann wurde da eben argumentiert, ja, auch gewisse Nazi-Maler, kann ich dir jetzt gar nicht genau sagen, wer damit gemeint war, oder Leute, die damit sympathisiert haben, haben auch abstrakt gemalt und so. Also nur wenn man abstrakt macht, ist man auch lange nicht davor sicher. Und so weiter und so fort. Und dann wird natürlich auch gleich, was ich ja auch so ein bisschen von Bekannten, die hier in Leipzig an der Kunsthochschule studieren, mitbekommen, wird natürlich auch denen von Anfang an gesagt, so wenn ihr irgendwie weiche Frauenfiguren malt oder Bäume oder Wälder oder Berge, das ist alles ja im Prinzip
ideologisch kontaminiert. Wer eine weiche, hotte, aber auch mütterlich wirkende Frauenfigur malt, ist Ivo Saliger halb geiler Typ. Also unsere frühe Zeit, Leinwandhelden, wo ich gefragt habe, vielleicht
mache ich mal Leinwandhelden. Du tust so, als wäre Leinwandheld 100 Jahre her.
Naja, aber als noch die Frage war, welche Leinwandhelden? Ja, und wo ich gefragt habe, warum nicht mal Werner Peiner zum Leinwandhelden? Warum nicht mal Ivo Saliger zum Leinwandhelden? Wo natürlich vollkommen klar gewesen wäre, das ist schon an der Grenze. Nicht ästhetisch, sondern historisch halt, aber oder auch Reil Harnisch oder so, Leute, das hätte mir sehr gefallen als Leinwandhelden. Das hat, aber gut, so ist es halt. Oder auch.
Nee, aber es nimmt einem ja schon die Freiheit, dass du auch, also das. Ja. Selbst du könntest ja was Ambivalentes darüber schreiben und auch die, aber allein das als Gegenstand zu haben, ist ja schon ein Problem.
Ja.
Und das ist irgendwie schade. Also man will ja jetzt hier auch nicht auf Gunnar Kaiser machen und freie Rederäume verteidigen oder so, aber irgendwie ist es ja schon auch. Aber ja, also man würde ja schon auch gern drüber schreiben.
Man hat auch das Gefühl, dass es auch die Würde dieser ganzen Sachen eher noch verdichtet und akzentuiert, wenn man das wirklich auch im kleineren Kreis dann mal unter Gefeiten und Bekannten und Vertrauten Pfeil bietet und nicht, dass er sehr ans Licht der Öffentlichkeit zerrt, denn ich rede über diese Leute auch, gerade bei Werner Peiner sehr viel, aber halt nicht öffentlich auf Anpro. Man muss ja auch sagen, dass er Verbindende zwischen Werner Peiner und Leni Riefenstahl ist, dass beide, als diese Sonne des Dritten Reiches sinkt, sich orientieren, also im Grunde beim Blut und Boden bleiben, aber halt wissen, Europa darf das nicht mehr.
Und meinst du dann woanders danach
gucken? Und deswegen nach Afrika gehen, ja? Also Werner Peiner und den Riefen sind ja beides Leute, die sich ja nach Afrika ästhetisch orientieren.
Ja, also mal ganz kurz davor, das ist ja bei jeder Stammesgesellschaft das Hauptmotto Blut und Boden, nichts anderes.
Ja, natürlich, klar, ja.
Also, ja, aber bitte, ich wollte dich nicht unterbrechen, ja, die sind nach Afrika gegangen.
Der Gedanke, Werner Peiner malt dann später diese weiten Steppen und so, ist ja, glaube ich, auch familiär da in so eine bestimmte Richtung später dann liiert oder gebunden in der afrikanische. Natürlich kommt er, also was wenn Werner Peiner dann die Reiter der Apokalypse malt im Dritten Reich, daran kommt nichts mehr ran danach, ja. Und Riefenstahl hat er eh nichts mehr gemacht danach. Aber dennoch interessant.
Aber was sagt das über mich, wenn ich auch diese Darstellungen von ihm mag, mit Kamelen und so weiter, also dieses ganze Wüsten. Findest du da, also was denkst du darüber?
Also sag mal,
du magst es wahrscheinlich nicht so sehr, allein weil es Frauen sind.
Nein, aber was meinst du jetzt genau?
Also es gibt ja von ihm so Darstellungen von so, ich weiß gar nicht, irgendwelchen, ja, Beduinen oder so nenne ich das jetzt mal, in so roten Gewändern.
Von Werner Peiner.
Ja, ja, also diese ganzen Wüstendarstellungen da. Ich finde, das ist für mich, ich kribbelt so ein bisschen, ich weiß nicht, da habe ich für mich alte Vorstellung von Afrika noch. Also nicht diese moderne Shithole-Vorstellung.
Was uns unterscheidet, aber jetzt nicht so in einer feindlichen Art, sondern ich finde es interessant bei dir, aber du weißt natürlich auch, dass ich anders bin. Und zwar, du hast in dir noch so einen Rucker Willemsen, so einen kleinen, ja. Und Rucker Willemsen war ja so ein Typ, der immer so an die äußersten Enden der Welt wollte, weil er wusste, irgendwie für ihn war ja das Große und das Geheimste der Welt musste für ihn irgendwo in einem afghanischen Puff und so sein, ja. Und nicht irgendwie, das war doch so bei dem, ja. Und nicht so, ich würde sagen, wahrscheinlich New York, London, München, fühle ich mich wohl, ist genug Schickeria, Tegernsee, bin ich gern dabei. Und Leute, die dann sagen, irgendwie im hinterletzten Busch, irgendwo, der halt war in Afghanistan, da ist dann das wahre Große. Und sowas ist ja auch in dir.
Ja, aber das heißt nicht unbedingt, dass ich da hinfahren muss. Es reicht für mich als Projektionsfläche, dass ich denke, okay, da könnte das noch sein, da fahre ich dann aber nie hin, weil dann ist es ja wahrscheinlich auch nicht.
Du bist sehr oft zu so Orten da gefahren, in Osten, auf dem Balkan, oder?
Ja, aber doch jetzt nicht irgendwie in so ein, was weiß ich. Übrigens, ich habe heute vor ein paar Tagen im Café einen Tee getrunken und der hieß Beduinenschreck. Und das fand ich sehr, das fand ich schon gut. Ein Beduinenschreck. Ich weiß nicht, wieso das so hieß, aber allein bei solchen Worten freue ich mich, dass es das gibt.
Ja, kann ich verstehen.
Ist doch besser als ein Chai Latte, oder?
Ein Beduinenschreck. Besser als ein Chai Latte. Und übrigens, von wegen Pinariten von Afrika, Breka hat dann später auch nach dem Zweiten Weltkrieg teilweise für Haile Selassie gearbeitet, für den Urahn unseres Schriftbildteilnehmers Asfar Bossen Asarate.
Mhm. Ach, die sind verwandt?
Ja, das ist doch der Großneffe oder was von Haile Selassie, natürlich.
Aber gibt es von... Ja, ach so. Meinst du, der hat eigentlich noch eine nette Tochter, die sich mal irgendwie für uns als Frau für die Monarchie oder so stark machen würde?
Der Asfa?
Ja. Gibt es da sowas im Bekanntenkreis? Kann man da Kontakte knüpfen?
Nicht, da müsste man den Mosebach mal fragen, ja.
Die kennen sich.
Ja, natürlich, das ist ja doch, dass der Mosebach hat das Buch Manieren, ich will nicht sagen, geschrieben, aber oder mitgeschrieben, man sagt dann so redigiert, aber
wer hat das gemacht?
Da dürfte schon auch viel Mosebach mit drin sein, in Asfar Bossen Asarates Bestseller Manieren.
Wer kennt, ja, ist es gut? Ja. Ich kenne es natürlich nicht.
Ich kenne es natürlich auch nicht, aber.
Achso, ja, stimmt, was frage ich, ja.
Ich denke, da ist viel Mosebach. Nee, also bei Manieren, da ist auch, sind auch so Themen, so Alexander Pscherer-Themen, wo ich sage, das bin ich überhaupt nicht gegen den, aber es sind überhaupt nicht meine Themen. Also für mich ist vollkommen klar. Da bin ich auch wieder sehr, sehr georgehaft. George mochte ja auch die Indianer sehr, ja. Und ich finde, wenn irgendwer wirklich was kann, dann soll er von mir aus auch im zerschlissenen Polunder rumlaufen, ja. Aber es gibt auch zu viele Leute auf der Welt, die denken, ein teurer Anzug würde sie zu einem Bonsai Goethe machen. Und das ist einfach falsch.
Ja, Thema Dachterrasse, ne?
Ja, ganz genau.
Was dazwischen geben. Ja. Also es muss man, also ich weiß nicht, du kannst ja nicht als, ja doch, vielleicht ist es auch, wenn man wirklich große Figur trifft und die hat dann so einen Wollpullover an und dann denkt, dann ist einem der Wollpullover egal, weil das Charisma da ist. Das ist ja auch schon von dir eine ausgeführte These, wo wir auch schon drüber gesprochen haben, aber habe ich bisher noch nicht erlebt, deswegen denke ich.
Oder Ratzinger damals in Tübingen, ja. Aber was ich sehr geil finde, Leute, die einfach sich sehr teuer kleiden, sehr schön auch sind und die einfach damit überhaupt kein kulturelles Statement setzen wollen. Leute, die einfach nur wunderschön sind. Wo sind die eigentlich geblieben, ja? Die nicht irgendwie extra sagen, guck mal hier, ich bin am tollen Anzug, bin schön und übrigens, ich lese ja auch viel Hofmannsthal und so, ja. Das stört mich einfach.
Ja, das verstehe ich total, aber das ist wahrscheinlich so durch die Yuppie-Generation so weggekommen, oder? Wo man dann irgendwo Prada und Gucci überall groß draufstehen hatte, aber sich wirklich teuer kleiden ohne Markenlogo und gut aussehen ist selten geworden, da hast du recht.
Ich habe erst gedacht, du sagst Marco Polo, aber es war doch nur das Markenlogo. Das zeigt unsere Podcast-Welt, ne?
Marco Polo, ja. Übrigens, was du noch eben gesagt hast mit diesem Entdecker und so, also irgendwie, da habe ich auch neulich nochmal nachgedacht, wenn ich da irgendwie Elon Musk angucke, der irgendwas die ganze Zeit ins Weltall fahren will oder so. Also ins Weltall zu fahren, das ist ja noch viel schlimmer als an Nordpol zu fahren zur Exkursion. Weil da ist es ja nur, es ist nur rattenkalt, es ist nichts da, nichts, nur Eis. Und einfach gar nichts. Und da fährst du dann hin, um zu sagen, du warst der Erste am Nordpol. Aber was willst du denn bitte auf dem Mond oder Mars? Das kann ich wirklich gedanklich nicht nachvollziehen. Ich habe das versucht, aber es hat nicht funktioniert. Aber da kannst du wahrscheinlich auch nicht helfen.
Nee, da kann ich nur mit Dr. Ben antworten. Spät erst erfahren sie sich, ja. Wir wissen ja, vieles gilt so als hoch und abgründig und boah, der Mars ist aber weit weg. Nichts ist weiter weg als irgendwie dieser Kern der menschlichen Seele, also mancher menschlichen Seele. Mhm. Will sich für jeden Mensch, aber gerade uns so Anbruchtypen ist ja klar. Das Interessanteste auf der Welt ist das, was potenziell in einem ist, ja. Und Leute, die sehr guter Spruch vom Kolb, das kriege ich nicht hin oder was. Ja, aber der Kolb sagt mal, dass die Entdecker, die immer so zu den äußersten Polen und so wollen, dass die auch wenn sie da hinkommen, an diesen äußersten Polen immer nur die Leere vorfinden, die sie auch in sich spüren und ohne die sie gar nicht erst den Willen gehabt hätten, an die äußersten Pole. Du musst mal fragen, was muss in einem Menschen für eine Wüste herrschen, dass er sagt, ich will zum Mars?
Ja, das ist ja genau das, was darauf hinaus will. Ich kann das gar nicht nachvollziehen, was er da erwartet, was er, also ganz genau, das ist der richtige Punkt. Ja. Aber dann wäre natürlich die Frage, was war in den ja Konquistadoren oder Expeditionsleitern oder Sven Hedin und solche Leute, die dann als erster
um die Welt heißt er, glaube ich. Hedin und Hamsun.
Hedin und Hamsun. Ja. Hedin war übrigens ein Antisemit, oder?
Hedin ist vor allem ein sehr geiler Name und es gibt da auch den ganz,
wenn ich ablenke.
Ja. Du weißt es besser, ich weiß es nicht, ob er ein Antisemit war.
Habe ich mal irgendwo gelesen, heute ist das ja jeder, aber...
Nein, das würde ich nicht sagen, also eher, es sind eher zu wenige heute, also nicht...
Ja,
das
ist ein anderes Thema.
Das, ja, das ist
ein
anderes Thema. Aber ich, wenn ich es still lassen würde, das heißt, ich habe gesagt, es gibt zu wenig Antisemiten. Nein, ich finde, okay, ich hoffe, die Hörer wissen es auch. Gut, danke.
Es gibt wer das nicht weiß, dem kannst du auch nicht helfen.
Ich kann sowieso keinem. Ich habe auch keine Zeit.
Nein, sowieso nicht. Was ich nur sagen wollte, was wollte ich überhaupt sagen? Nee, der Punkt ist, was ging denn dann in diesen Konquistadoren und so weiter ab? Also da innerlich, da kann dann ja keine, also war da auch Leere? Und die sind nur einfach losgefahren und haben zufällig noch was gefunden, was die
gefüllt hat? Ja, aber ich muss erstmal Arne Kolb Gerechtigkeit wieder fahren lassen. Ja. Sein Originalspruch, hab ich gerade rausgesucht, heißt, jeder Entdecker ist angezogen von der Leere, darin sich sein Inneres spiegelt. Das ist natürlich sehr gut. Gut ausgedrückt, sehr gut ausgedrückt. Und bei den Konquistadoren würde ich sagen, ist die Frage, was würdest du als Alteuropäer sagen, als Ratzinger-Fan? War da Lehre oder war da Christentum?
Ja, da war Christentum und, aber war es nur Christentum? Meinst du dann diese Lehre, also die jetzt die Leute auf den Mars, oder sagen wir mal, zum Nordpol führt, ist einfach Lehre und kein Christentum? Also, es ist schwierig.
Es ist vor allem deswegen schwierig, weil ja auch das Christentum eine sehr erhabene Form wiederum auch von Lehre ist, ja. Wir haben ja neulich im Telegram gepostet, dieses Davila-Zitat. Mit Lehre, ja. Dieses Davila-Zitat, wo Davila sagt, die größte und einzig rationale Unternehmung der Geschichte war es, in Judäa ein leeres Grab zu erobern. Also auch im Christentum ist ja, ich meine, bei anderen Religionen, die sagen dir ja, wir sind die Gewinner und am Ende haben wir alles, beherrschen wir alles, ja, oder irgendwann kommt der Messias. Also die Zukunftsverheißung ist praktisch im Islam und im Judentum, auch die unmittelbare, ist eigentlich ein bisschen rosiger als die, in der Bibel und so stehen schöne Dinge für uns bereit. Aber wenn du den Exegeten und so oder auch dem Ratzinger zuhörst, sagen die ja auf die Menschheitsgeschichte, auch die künftige, gerichtet schon sehr klar, so viel gibt's da nicht zu holen.
Für Christen. Nee, absolut. Da haben ja auch viele drüber geschrieben, dass das ja auch automatisch das Schicksal Europas ist oder Schicksal des christlichen Kontinents, weil
ja auch da
auf Lösung
Scheitern ist selbst christliche Lehre. Genau, ja. Und die meisten anderen Religionen haben das ja nie als Lehre. Also das wäre mir von den anderen Monotheismen unbekannt. Übrigens, ich gerade bei den die Monotheismen sind ja eh nochmal. Ich bin für Monotheismen, ja. Aber neulich hat so ein Twitter-User hat da so ein paar Hindu-Tempel gezeigt in so einem Bild.
Die habe ich auch gesehen.
Ja, und gefragt, ob das den anderen nicht auch Angst macht, wo ich ganz klar sagen musste, doch, das macht mir Angst.
Aber warum?
Hast du auch gesehen?
Ich habe das, glaube ich, gesehen. Und ich habe noch gedacht, macht mir keine Angst.
Warum macht das dir keine Angst? Das macht mir Angst, dass es dir keine Angst macht.
Aber ich habe das ja, also...
So schreckliche,
was macht dir daran Angst?
Feindliche, maßlose und schönheitswidrige Formen. Das hat für mich fast was Lovecraft-artiges, diese Hindu-Tempel. Wahrscheinlich findest du es deswegen geil.
Ja,
wahrscheinlich ist Arne Kolb heimlicher Hindu.
Das könnte gut sein, aber Hinduismus, diese Farbenpracht und so, das finde ich ja gerade faszinierend, weil ich das in mir nicht habe. Wenn ich das in mir hätte, würde ich da ja gar nicht groß drauf gucken. Also man könnte das von diesem Twitter-User fast umdrehen und sagen, er hat zu viel Hinduismus in sich.
Nee, das war eine gute Beleidigung, du heimlicher Hindu.
Ja, aber ich weiß nicht, ob das so rüberkommt als Beleidigung. Ich weiß, du magst Indien wahrscheinlich überhaupt nicht. Ich war auch nicht dort, da werde ich jetzt auch nicht.
Ich habe damals nur so ein paar pseudorassistische Witze gemacht. Da war mal so ein Lehrer bei uns, der hatte da auch die entsprechende Abstammung, wo ich immer gesagt habe, ja, wo hat er seine anderen 7 Arme und so. Aber wahrscheinlich ist das auch, man muss bunt sein und auch für so Leute offen sein, aber offen gesagt, dann will ich lieber monotheistische Muslime als so Hindus.
Nee, ich nicht. Da bin ich, da, nee. Also das fühle ich jetzt auch hier gar nicht aus besser. Ja, bevor mir noch sonst besser irgendwelche Klagen angehangen werden, aber nee, da bin ich absolut für. Übrigens sagen ja auch Kenner vom Hinduismus, dass der Hinduismus ja im Prinzip verschiedene Monotheismen hat und kein klassischer Polytheismus. Aber das ist auch eine Diskussion, die würde zu weit führen hier oder interessiert vielleicht auch viele nicht. Aber ja, dass man als Randbemerkung. Ja, genau. Aber Hindu-Tempel machen mir keine Angst. Und
auch das Cover vom Heft 1 machte dir ja keine Angst, von daher liegt bei dir ja die Hürde hoch.
Absolut. Was gibt's noch zu erzählen? Ich habe neulich geträumt, dass ich mit, ich nenne mal die Abkürzung, also ich saß mit einem, sag ich mal, rechten Publizisten an der Theke von einer Veranstaltung.
Mit SJ?
Mit wem?
Mit SJ?
Wer ist denn SJ?
Auch ein rechter Publizist.
Ich weiß gerade nicht, wen du meinst. Ach so, nee.
Schade.
Nee. Mit dem anderen.
Okay,
mit dem? Ich weiß auch gar nicht, wieso GK. Und
was?
Ja, tatsächlich. Und es war aber auch, das war gar nicht entscheidend. Es ist nur noch so ein Schnipsel von diesem Traum und wir haben da irgendwie den Einlass kontrolliert. Aha. Und dann kam Peter Sloterdijk vorbei und hat mir jetzt. Bitte? PS. Der echte Peter Slog. Ja, PS, aber der echte Peter Sloterdijk. Und hat mir so. Bitte?
Slotty.
Slotty eben, genau, kam Slotty vorbei. Aber der Witz an der Sache war, Slotty hat mir so zugenickt, Slotty sah im Traum nicht aus wie Slotty, sondern wie Sloterdijk. Oder er sah gepflegt aus. Er hatte einen gepflegten Bart, so eine gute Frisur, war dünn und war ordentlich gekleidet. Und dann war der Traum auch schon wieder vorbei, aber das war sehr kurios. Ja, es war Sloterdijk.
Das macht mir, da gucke ich mir doch, bevor ich mir sowas anhöre, gucke ich mir lieber Hindu-Tempel an, da habe ich weniger Angst. Also was ist Sloterdijk gepflegt und dünn?
Ja, Sloterdijk ohne Malus sozusagen. Und das ist mir auch schon mal passiert, dass ich Sarrazin im Traum hatte ohne Sprachfehler. Also in mir in meinen Träumen tauchen alle Personen ohne Malus auf.
Vielleicht war er denn auch, war er ungelähmter Sarrazin?
Ungelähmt. Ja. Wow. Ungelähmt. Das ist ganz normal. Aha. Also vielleicht gibt es da Traumdeuter, die das auslegen können, aber das ist schon interessant. Und das Bild, ich habe es noch vor Augen, wie Sloterdijk gepflegt war. Sehr kurios, kann ich dir sagen.
Tja.
Ja, möchtest du noch was Privates erzählen? Was?
Nee, GK ist für mich ja besetzt. Ne? GK heißt entweder GKLK, Leistungskurs Grundkurs, oder GK heißt Georgekreis. Aber um von GK mal auf den Publizisten zu kommen, da brauche ich ja sehr, sehr viele Kurven in meinem Gehirn. Aber zum Glück ist da viel Platz.
Das ist sehr gut. Also du hast es dann doch geschafft.
Ja, und SJ ist ja auch so Zitat des Jesu. Aber SJ bin ich aber sehr schnell beim Publizisten, ja?
Ich aber überhaupt nicht.
Ich schon. Er hat da schon einen Ehrenplatz.
Ja, das ist ja von mir aus.
Übrigens, dieses ganze Abklingen dieser Corona-Sache, was findest du medial und fernsehmäßig das Geilste daran?
Also ich muss erstmal nur mal sagen, ich finde richtig gut, dass diese Herero und Nama so viel Geld fordern. Das finde ich richtig gut. Das hat mich sehr gefreut, weil das ist so eine Zahl. Alle sagen, guck mal, was ist das denn? Jetzt wieder Deutschland ausnehmen. Und ich finde, das ist einfach eine tolle Zahl, 477 Milliarden. Die hätte von mir kommen können, die Zahl, oder? Ja, wenn ich mal stillos gewesen wäre, 446 oder so.
Ja.
Aber 477 Milliarden, das ist ja fast schon ein Code.
Das macht Sinn, ja.
Ja, das finde ich auch. Ja. Und ich hoffe, die Regierung zahlt das, zumindest einen Teil davon.
Du weißt ja meine Beziehung zu den Herero und Nama.
Nee, bitte?
Du weißt ja, wer die alle umgebracht hat.
Nee, weiß ich tatsächlich nicht.
Ein Deutscher, ein Mann mit einem Namen wie aus einem schlechten Monty-Python-Film, und zwar Lothar von Trotha.
Ach, wirklich?
Ja, Lothar von Trotha. Und Trotha.
Du hast recht, der Name ist wirklich eine Katastrophe.
Ja, Lothar von Trotha, Homo iodeuton ist das. Aber ich muss mal ganz klar sagen, das Geschlecht derer von Trotha, das kommt ja aus Merseburg irgendwie, wo da auch der Merseburger Rabe ist, und die Familie von Trotha hat den Raben
im Wappen. Sind das nicht zwei Raben?
Ring und Rabe. Und ich habe 2015 mal zusammengewohnt, kurzzeitig mit einem Spross dieser Familie, und genau in diesem Jahr wurde es auch damals von der Bundesregierung erstmals so als völkermordartig anerkannt, diese Mordgeschichte da von seinem Urahn. Ja? Mhm. Und
haben die ihm dann das BAföG gestrichen, oder?
Nein, ich darf gar nicht sagen, was da dann los war.
Wie hat er das bewertet?
Naja, das ist schon eine alte Adelsfamilie. Auch Thilo von Trotha, auch ein Verwandter von ihm, war ja auch der Redenschreiber von Helmut Schmidt. Ja, also das ist schon eine wichtige und auch, finde ich, gute Familie. Bitte nicht verwechseln mit Margarete von Trotha, dieser vom Dicko von Bülow, das ist eine andere, ja, auch andere Familie. Aber also Uradel und Merseburg und es gibt da die Sage vom Raben da, Ring und Rabe, gibt da auch den
in Merseburg. Ja, warst du
mal dort? Das Lied Merseburger Rabe. Ja, ich war mal dort. Du auch?
Ja. Hübsch. Aber sehr hübsch. Der Dom ist es, ne? Genau. Der Dom sehr hübsch. Die Raben eher, oder der Rabe eher unspektakulär. Muss ich sagen, ist eben ein Rabe. Aber ja, wahrscheinlich gibt es den eh nicht mehr lange, weil dann irgendwelche Tierschützer ankommen. Aber das nur am Rande. Du wolltest noch erzählen, wie der Stand bei dem Erben von Trotha ist.
Ja, aber ich glaube, ich darf da gar nicht mehr so viel erzählen, weil Privatsphäre.
Okay, dann machen wir das, bevor wir wieder was streichen müssen. Und du kannst mir dann erzählen, was du bei Corona dich am meisten...
Ich erzähl's dir nachher, wenn der Podcast vorbei ist.
Ja, und, genau.
Genau. Also nicht jeder, es ist ein frei zugänglicher Podcast hier. Ist ja ohnehin irre, ja, bei der Qualität. Aber nicht alles sollten wir hier erzählen. Aber ich werde da gleich noch mehr erzählen dazu.
Okay, da bin ich gespannt.
Sehr interessant.
Du wolltest doch irgendwas über Corona sagen.
Ja, ich wollte dich fragen, was ist für dich das Geilste, medial, publizistisch, auch vor allem fernsehtechnisch, am oder im Abklingen dieser ganzen Corona-Maßnahmen oder Corona-Pandemie? Man streitet sich ja. Sind es das Schlimme, sind die Maßnahmen oder die Pandemie? Ich enthalte mich da nobel einer Meinung.
Ja, das klingt jetzt blöd, aber ich kann im Fernsehen leider nicht mitreden, weil ich habe das ja nicht. Okay. Das klingt immer so blöd, es ist leider so.
Ja gut, ich muss sagen, was ich das Allerschrecklichste fand, war, und ich hätte niemals gedacht, dass sie das so durchhalten, weil die haben es ja ein gutes Jahr durchgehalten, dass in der ganzen Corona-Zeit so gut wie jede Fernsehdiskussion auch immer nur über das Corona-Thema ging. Jede, ja.
Und jetzt du hast da alle geguckt wahrscheinlich.
Ach, ja, sicher, ich gucke ja immer alle, weil ich
in Kontakt. Wer hat sich da am besten geschlagen?
Weil ich den, es war einfach rundum schrecklich durch die Bank, ja. Aber und jetzt fangen zum ersten Mal wieder an, Leute zu reden über die Wahl in Sachsen-Anhalt oder über Kirche in Köln. Und das ist wirklich zum ersten Mal so, das ist für mich so Tauwetter, wo ich denke, endlich wieder wichtige oder halt interessante Themen, ja. Denn das Schreckliche an so Wissenschaftsthemen ist ja, dass genau diese Leute sich vordrängeln, die früher auf dem Schulhof von keinem beachtet wurden, die deswegen dann irgendwas studiert haben und später dann sagen können, nee, ich habe das ja irgendwie auch alles, durchgelesen und gegengecheckt und so, deswegen müssen wir jetzt führen. Und eigentlich immer das ganze Jahr über bei Lanz und Plasming, wie sie alle heißen, bei diesen ganzen Viro und Epidemio und die ganzen anderen Logen, man immer dieses dringende Gefühl hatte, den in die Fresse zu schlagen. Ja, weil das ist genau dieser Menschentypus, der einen volllabern will und der auch froh ist, dass man historisch diese unwahrscheinliche Stunde geschlagen hat, diesen Scheiß der ganzen Welt erzählen zu dürfen.
Sehr schön, und damit hast du dich ja auch geoutet. Du bist Corona-Maßnahmen. Für dich ist das eine Corona-Maßnahmen-Krise, aber egal.
Ich bin einfach Wissenschaftsfeind. Das ist alles.
Absolut, zu Recht, absolut. Das ist also jeder, der im Anbruchumfeld ist, denke ich, wissenschaftsfeindlich und das zu Recht.
Nee, das ist einfach. Ich bin auch gar nicht gegen Medizin und gar nicht gegen gerettet. Ich war auch selber im Bekanntenkreis sehr.
Aber Medizin, dann schon Alchemie, oder?
Nicolas Flamel, ganz klar, ja. Aber du merkst es, es hängt immer am Menschentypus, ja. Und wenn halt Wissenschaft wie heute in 80% der Fälle so eine dröge und langweilige Faktenlerner-Veredelungsmaschine ist, wo du ganz genau weißt, die Leute sind jetzt froh, die haben ihr Hirn irgendwie als Aufbewahrungsort hergegeben für irgendeinen Scheiß, ja, und dafür sind sie jetzt einmal kurz bei Lanz und denken, sie wären es. Und das tut einem schon sehr weh in der Seele, falls man noch eine hat.
Das verstehe ich. Also Wissenschaftler zurück in irgendwelche Unikerker und mehr Influencer und Sportler in die Diskussionsrunden.
Das ist immer wichtig. Zurück wohin? Wissenschaftler zurück, sagst du, in Unikerker, ja? Harald Schmidt sagte ja mal Drogendealer und sonstige Dings zurück, ja? Wohin sagte er?
Weiß ich nicht.
Zurück nach Sylt.
Hatte er aber auch recht. Den verstehe ich aber nicht. Muss ich ehrlich zugeben. Sylt,
also da geht ja mal selten Mineralwasser bei die Theke.
Das ist ja auch gut, aber ich denke jetzt,
Drogendealer höre
selten an Sylt.
Es gibt ja solche und solche Drogendealer. Also nicht jeder, klar, irgendwo muss auch Nina Gladitz ihr Zeug kaufen, aber es gibt ja auch für die Oberschicht Drogen, ja. Für Riefenstahl. Für Riefenstahl mit ihren Pervitin, Tupperware Pervitinabende. Haben sie bestimmt auch gemacht, ja. Mhm. Ah, schrecklich. Also wirklich. Und übrigens, jetzt hier die neuen Themen, Sachsen-Anhalt, aber vor allem katholische Kirche und so, hätte ich ja fast geschickt neulich die Phoenix-Runde mit dem armen, vereinsamten Martin Lohmann, der Ratzinger, wie ich jetzt rausgefunden habe oder von ihm gehört habe, schon als 7-Jähriger kennengelernt hat, 64, als Ratzinger also 37 war und er 7, Martin Lohmann, 57 geboren, Ratzinger 27, sehr viele gute Leute sind in den 7er-Jahrgängen geboren, ja. Und dieser Martin Lohmann saß da, vollkommen vereinsamt, und da saß dann so eine Frau von so einer Laienkirchenorganisation, auf die du einen totalen Hass. Also wenn ich hier schicke,
habe ich so schon, ohne dass ich die gesehen habe.
Aber es würde noch ins Unermessliche wachsen bei dir. Und dann sagt die, ja, und wenn wir so fronleicht, dann machen die Leute, gucken uns an, wie von einem anderen Planeten. Wir müssen aufhören mit diesen komischen Gewändern und so und mehr Frauen als und so. Also genau diese ganze Gülle, wo du immer denkst, das ist bestimmt so, und dann siehst du es und es ist echt so.
Ja.
Ja, kann man nichts machen.
Das ist schlimm. Aber ich glaube auch noch an die Frau. Und ich glaube auch, dass wir bei uns noch gute Frauen haben und eben nicht solche. Aber solche sollten keinen Platz im öffentlichen Raum bekommen. Da sind wir uns
gar nicht. Werde ich eigentlich der Patenonkel von deiner Tochter?
Warum?
Ja, dass es auch mal Sarah Leander wird. Oder zumindest mal Ella Fitzgerald oder so.
Ja, dafür müsste ich erstmal eine haben.
Was sollte deine Tochter werden?
Wenn ich mir das aussuche?
Ja.
Boah, das ist eine interessante Frage, aber ich würde, das ist ja alles, was ich jetzt antworte, ist irgendwie.
Ja, dann sag die in 20 Jahren, ich habe den Podcast von damals gehört. Bist du jetzt enttäuscht, dass ich nur beim Rewe arbeite, aber als Beraterin mit Joschka Fischer zusammen, meinem Sugar Daddy?
Da würde ich sagen, nee, gut gemacht. Muss sehen, wo er.
Du willst deine Tochter, deine ungeborene Tochter in eine Beziehung mit dem dann 95-jährigen Joschka Fischer treiben? Nicht schlecht.
Nein, ich bin ja liberal und jeder soll das machen, was er möchte. Aber wenn ich mir das aussuchen könnte.
Ich bin liberal. Das ist immer der letzte Satz, den man vom Rudel Sex hört, ja?
Ja, Massensex
hatten wir das. Massensex, sehr schön, ja. Rudel, lass Rudel kommen.
Ich weiß nicht, am besten einen Diplomaten heiraten oder sowas.
Hat das nicht Flecki Fleck? Also, Diplomaten. Ja, aber Moment mal, das ist so wie der Patriarchat, dass du denkst, wen könnte die Tochter heiraten? Warum soll die Tochter nicht selbst, nicht selbst Diplomatin werden?
Ja, das stimmt, das geht natürlich auch. Das ist mein altes patriarchales Hirn. Hirn sage ich extra, um dich zu triggern.
Wie auch Ben sagt, wir sind gehirnlich heimgekehrt. Ja. Mhm.
Dieser Ben. Was würdest du aus deiner Tochter machen?
Ja, schon irgendwie sowas Star-Showbiz-mäßiges. Also nicht, dass ich jetzt ohne Drill, aber ich glaube, wenn eine Tochter so in meinem Umfeld aufwachsen würde, würde die von selbst sowas Krasses werden. Sorry, wenn ich das so sage.
Ja, aber das meine ich auch so. Drill, das liegt mir wahrscheinlich noch weniger als dir. Obwohl, dir liegt das, glaube ich, auch nicht so, wie du jetzt gerne hättest. Ja,
überhaupt nicht. Nein. Nee,
man muss, das könnte ich auch nicht mehr sagen. Jetzt musst du hier lernen.
Man muss es machen durch Vorbild. Ja.
Ja.
Warte, da kann ich auch dir direkt mal das von Gundolf raussuchen. Gundolf an George, wie man Menschen erziehen muss.
Das ist perfekt, das kannst du zum Abschluss machen.
Sehr gut, ja. Wo Weh und Wünsche sind, ist Wucht zu schwer für klugen Fleiß. Lenk uns durch Zauber, nicht durch Zucht. Durch Huld, nicht durch Geheiß. Das ist die ganze Wahrheit.